Gloria, Gloria, Ehre sei dir allein. Das singt sich so wunderbar leicht, aber das lebt sich so schwer. Nicht? Unser Leben ist oft vieles und an vielem ausgerichtet und nicht oft wirklich ein Leben, das allein bedacht ist auf die Ehre Gottes. Aber wofür leben wir? Wofür sollten wir leben? Wo finden wir Erfüllung? Über diese große Frage denken wir im Rahmen unserer Predigtserie durch das Buch Prediger nach. Das alttestamentliche Buch Prediger. Da nimmt uns der Prediger, vielleicht Salomo, mit auf alle möglichen Wege, auf denen er bleibende Erfüllung gesucht hat. Manche der Wege, auf die der Prediger dabei geht, sind Wege, die uns verschlossen sind. Und vielleicht gerade deshalb erscheinen uns manche dieser Wege besonders attraktiv. Er nimmt uns mit auf Wege zum Beispiel hinein in den Reichtum. Das Haben von allen Dingen. Und vielleicht denken wir uns, ja, das wäre schön, so eine Traumvilla, ein tolles Auto, allen Luxus, der das Leben leicht und unbeschwert macht. Oder wir sehnen uns nach einem richtig tollen Job. Der Prediger war König. Das wäre nicht schlecht oder vielleicht einfach eine gute Karriere. Samt Eckbüro und Chefsekretärin, versteht sich. Oder wie wäre es doch schön, wenn wir einfach ausgesorgt hätten und Erfüllung suchen könnten in Urlaub, in Freizeit, vielleicht im Sport. Natürlich wollen wir sportliche Erfolge. Wir wollen gut aussehen und sehr angesehen sein. Manche denken sich, naja, mir würde schon die perfekte Familie reichen. Tollen Ehepartner, Traumehe natürlich und natürlich dazu dann auch Vorzeigekinder. Ja, mal ganz ehrlich, wir haben doch alle so unsere Träume, unsere Wunschvorstellungen. Vielleicht sind deine ganz anders als das, was ich hier gerade aufgezählt habe, aber wir alle haben gewisse Ideen, so müsste das Leben sein, damit es richtig, richtig gut wäre. Nun, der Prediger, der hatte all diese Dinge. Der Prediger war ein privilegierter Mann. Er hatte Macht, er hatte Reichtum, er hatte großes Ansehen. Er hatte Möglichkeiten, sein Glück zu suchen auf all diesen Wegen. Aber sein Fazit war immer das Gleiche. Es ist alles immer wieder eine Sackgasse. Es ist alles ganz eitel. Nichts kann wirklich bleibende Erfüllung geben. Und nachdem uns der Prediger jetzt auf alle möglichen Wege mitgenommen hat, haben wir letzte Woche gesehen, wie er uns an einen ganz anderen Ort mitgenommen hat. Wir sind mit dem Prediger zum Gottesdienst gegangen. Der Prediger hat uns gezeigt, dass wir selbst in den Gottesdienst auch auf falsche Weise gehen können. Wir können in den Gottesdienst gehen und denken, wir machen jetzt große Versprechungen für Gott, wir legen große Gelübde ab, wir machen große Worte oder wir geben und ziehen einer ganz stark orientierten Frömmigkeit und der Prediger hatte vor all dem gewarnt und hatte gesagt, schau nicht so sehr auf dich. Komm in den Gottesdienst, um auf Gott zu hören. Komm mit weniger Achtung für dich selbst und mehr Furcht vor ihm. Komm in angemessener Gottesfurcht. Und so endete unser Predigttext letzte Woche mit den Worten, darum fürchte Gott. Und wir fahren nun fort mit den Worten, die direkt darauf folgen. Unser Predigttext liest sich fast ein bisschen so, als würde der Prediger, der jetzt gesagt hat, wir hören auf Gott, wir fürchten Gott, die Tür aufmachen und aus dem Gottesdienst rausgehen, zurück in die Welt. Und die Gottlosigkeit der Welt vor Augen haben. Und ganz erstaunt zu denen, die an seiner Seite sind, sagen, schau, was du da zu sehen bekommst. Nicht so beginnt der nächste Vers mit den Worten, siehst du, wie im Lande der Arme Unrecht leidet und Recht und Gerechtigkeit zum Raub geworden sind? Dann fährt er fort und zeigt, wie die Armen von den Reichen ausgebeutet werden, wie die, die Macht und Einfluss haben, sich bereichern auf Kosten derer, die das nicht haben. Und dann im Fortgang zeigt er uns das Streben der Reichen, danach immer reicher zu werden. Und es ist fast so, als wenn er einen großen Kontrast aufmacht. Eben noch, da war Gottesdienst. Da war der Blick auf den einen wahren Gott. Und jetzt geht er in die Welt und er sieht eine Welt mit dem Götzen Mammon. Eben noch der Ruf zur Gottesfurcht. Hier nun die Devise Money, Money, Money. Und so stellt sich für uns die Frage, ja, wie gehen wir denn mit dem da draußen um? Ja, unser Leben soll ein Gottesdienst sein, aber wir leben ja auch in dieser Welt. Wir kommen ja auch in Berührung mit den Dingen dieser Welt. Sollten wir uns dem ganz entziehen? Sollten wir denken, dass das Reichtum, das Geld aus Gottes Perspektive einfach schlecht ist, einfach eine große Plage? Oder dürfen wir Reichtum, Geld als eine Gabe Gottes dankbar annehmen? Und wie sollen wir all das einordnen vor dem Hintergrund der Ewigkeit? Darüber möchte ich mit uns nachdenken. Unser Predigtext heute ist Prediger Kapitel 5, beginnend in Vers 7 bis zum Ende von Kapitel 6. Es ist ein sehr langer Predigtext und wir werden nicht jeden einzelnen Vers des Predigtextes betrachten. Ich werde uns einige Dinge highlighten und ich glaube, wir kriegen ein ganz gutes Verständnis dafür, wie der Prediger über Reichtum denkt und wie er das, was er in der Welt sieht, beurteilt. Und ich möchte dafür beten, dass der Herr uns hilft, daraus zu lernen, sodass wir weise werden für ein gottgefälliges Leben mitten in dieser Welt. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der redet. Und danke, dass du uns zusammengerufen hast, um zu hören. Ich danke dir für jeden und jede, die heute gekommen ist, um auf dich zu hören. Ich bitte dich, dass du uns allen die Herzen auftust, sodass wir wirklich annehmen, was du uns zu sagen hast. Hilf mir, nur das zu predigen, was du sagen möchtest, sodass wir nicht die Stimme eines Predigers, sondern deine Stimme hören. Und schenk uns die Bereitschaft, uns durch dein Wort verändern zu lassen, sodass wir immer mehr Menschen werden, die so leben, wie wir das gerade gesungen haben. Gloria, Anbetung, Herrlichkeit, dir allein sei alle Ehre. Amen. Lass uns zuerst der Frage nachgehen, ob Reichtum eine große Plage ist. Der Prediger beginnt in Versen 7 und 8 in Kapitel 5, Prediger 5, wirklich mit einem Blick auf die Menschen, die vielleicht leiden, unter denen, die reich sind, die Macht haben. Der Prediger zeigt uns diese Menschen. Wir lesen in Prediger 5, Abvers 7, ich lese uns nochmal die ersten Worte und lese dann weiter. Siehst du, wie im Lande der Arme Unrecht leidet und Recht und Gerechtigkeit zum Raub geworden sind? Dann wundere dich nicht darüber, denn ein Hoher schützt den anderen und noch Höhere sind über beiden. Aber immer ist ein König, der dafür sorgt, dass das Feld bebaut wird, ein Gewinn für das Land. Das ist eine interessante Perspektive. Die Frage ist ja, ist eine Plage für die Menschen, wenn da Menschen sind, die Macht haben, die nach Reichtum streben? Und der Prediger beantwortet diese Frage mit einem letztendlich Nein. Er sagt, dass es letztendlich gut ist, wenn Machthaber darauf bedacht sind, dass die Wirtschaft nicht zum Erliegen kommt. Ja, ein König, der dafür sorgt, dass das Feld bebaut wird, ist ein Gewinn für das Land. Es geht im Prediger also nicht darum zu sagen, weg mit all den Reichen, mit all den Machthabern. Die sind eine Plage, der wir uns am besten entledigen sollten. Das ist kein Aufruf zur Revolution. Nein, er sagt, letztendlich ist es für die Menschen besser, Wirtschaftsbosse und Politiker zu haben, die auf Reichtum und Wohlstand bedacht sind. Das ist viel besser als Leiter, denen das alles egal ist. Die Plage sind nicht diejenigen, die über uns regieren. Auch wenn sie oft ausbeuterisch sind, auch wenn sie nicht immer unser Bestes im Blick haben, solange sie dafür sorgen, dass letztendlich die Wirtschaft läuft, ist es immer noch zum Wohle der Menschen. Aber dann, ab Vers 9, beginnt er mit seiner eigentlichen Betrachtung. Denn jetzt wendet er sich den Reichen zu. Und er verdeutlicht, dass ihr Streben nach Reichtum vielleicht nicht zwingend für das Volk eine große Plage ist, aber oft für sie selbst eine große Plage sein kann. Er nennt uns konkret 5 Gründe, warum das Streben nach Reichtum oft zur Plage werden kann. Erstens, das Streben nach Reichtum führt oft zu einer Haltung der Unersättlichkeit. Menschen, die nach Reichtum streben, kommen ja nicht an. Die sind nicht irgendwann fertig und sagen, ah, jetzt habe ich Reichtum, das reicht, jetzt höre ich auf. Nein, wer das Streben nach Reichtum zu seiner Maxime gemacht hat, der braucht immer mehr. Vers 9, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Es braucht immer mehr. Und tatsächlich ist das ja genau das, was wir in der Welt sehen. Gerade diese Woche wurde eine Statistik veröffentlicht über die Superreichen in Deutschland. Superreich, das ist eine internationale Definition, beschreibt Menschen, die 100 Millionen Dollar haben. Ja? Das ist also das kleine Taschengeld von ca. 86 Millionen Euro. Und die Zahl derer, die das in Deutschland haben, die also über 100 Millionen Euro haben, ist im letzten Jahr gewachsen von knapp unter 4.000 zu etwas über 5.000. Die Reichen werden immer reicher. Das ist eben nicht so, dass Leute sagen, jetzt habe ich 50 Millionen, das reicht, oder ich habe 1 Million, das reicht. Es geht immer weiter, man braucht mehr. Dieses Streben nach Reichtum ist etwas, das Leute antreibt und sie nie dazu bringt, zu sagen, jetzt ist genug. Man will nicht einfach nur Teil der oberen 5.000 sein, man will am besten Teil der oberen 100 sein. Ein guter Freund, mit dem ich vor kurzem sprach, teilte die interessante Beobachtung, die er gemacht hat als ein Mann, der als Vermögensverwalter für Superreiche arbeitet. Also dieser Freund ist mit Leuten ständig in Kontakt, die richtig, richtig viel Geld haben. Und er verwaltet ihr Einkommen. Und er sagte, das Interessante ist bei diesen Leuten, die sind super geizig. Ich kam darauf, weil ich ihm gefragt habe, hey, sag mal, du kennst doch so viele Superreiche, vielleicht kennst du auch Leute, die Christen sind und die uns ein neues Gemeindehaus finanzieren würden. Denn wir brauchen richtig viel Geld, um das möglich zu machen. Und darf ich mal fragen? Und er sagte, vergiss es, Matthias, keine Chance. Die Superreichen sind oft die geizigsten Menschen. Die feilschen mit mir noch um die Komma irgendwas Prozentpunkte, die ich Anteil kriege an dem, was ich für sie heraushole. Das Streben nach Reichtum ist das Streben nach etwas, wo man nie ankommt. Es ist eine Plage. Der Prediger betont das, wenn er sagt, wer Geld liebt, wird niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Zweitens, das Streben nach Reichtum ist eine Plage, weil es oft dazu führt, dass die Reichen Freunde haben, die gar keine echten Freunde sind. Ja, denn wo viele Güter sind, heißt es in Vers 10, da sind viele, die sie aufessen. Was hat ihr Besitzer mehr davon als das Nachsehen? Ja, auch das kennen wir. Leute, die viel Geld haben, um die scharen sich Menschen. Sie haben auf einmal ganz viele Freunde. Es gibt immer wieder Berichte, wo jemand gewinnt im Lotto und auf einmal sind alle Freunde wieder da. Und die wollen partizipieren. Ja? Oder der Sportler, der großen Erfolg hat. Ja, alle kennen ihn auf einmal wieder gut, wir sind auch gut befreundet und sie wollen dabei sein und da werden große Feste gefeiert und man ist gerne mit dabei. Man isst sich satt und man trinkt sich voll auf Kosten eines anderen und man hofft, dass man irgendwie etwas davon bekommen kann. Und die traurige Realität ist bei so vielen, die ihren Reichtum verlieren, dass sie mit ihrem Reichtum auch ihre Freunde verlieren. Immer und immer wieder hört man das von Menschen, die einst reich waren, vielleicht eine erfolgreiche Sportkarriere hatten und dann ihr ganzes Geld verprasst haben. Und plötzlich sind alle Freunde weg. Das Problem, die Plage der Reichen kann sein, dass sie nie wissen, wer wirklich ihre Freunde sind. Denn wahre Freunde erkennt man mitten in der Not. Die dritte Plage, die Reichtum mit sich bringt, ist, dass die nach Reichtum streben, oft gar nicht mehr ruhig schlafen können. Vers 11. Wer arbeitet, dem ist Schlaf süß. Er habe wenig oder viel gegessen. Aber die Fülle lässt den Reichen nicht schlafen. Wer nach Reichtum strebt, der besorgt sich ja nicht ein paar Goldbarren und legt sich die unters Bett. Nein, der legt sein Geld an. der investiert, um möglichst viel rauszuholen, um reicher zu werden. Aber Anlagen, die viel abwerfen, haben auch ein hohes Risiko. Und so sind die Superreichen immer wieder gefangen damit, dass sie ständig checken müssen, wie sich die Börsenkurse entwickeln, ob die Anlagen gut laufen. Man muss ja nachjustieren, damit da bloß nicht was verloren geht. Und sie verlieren Schlaf darüber, sind getrieben von ihrem Streben nach mehr. Das Streben nach Reichtum kann eine große Plage sein. Viertens, das Streben nach Reichtum ist eine Plage, weil die Reichen gefährlich leben. Vers 12, es ist ein böses Übel, das ich sah unter der Sonne. Reichtum, wohl verwahrt, wird zum Schaden dem, der ihn hat. Denn der Reiche kommt um durch ein böses Geschick. Ja, Reiche werden viel öfter Opfer von gewaltsamen Raubüberfällen als der Normalbürger. Nicht besonders erstaunlich, denn nicht nur die Reichen streben nach Reichtum, die Armen tun das oft auch. Und manche tun das auf Wegen, die nicht besonders okay sind. Die, die darunter leiden, sind die, die viel haben. Bei den anderen ist nichts zu holen. Ja, bei Pastoren wird seltener eingebrochen als bei Wirtschaftsbossen. Das Streben nach Reichtum ist eine Plage, weil die Reichen gefährlich leben. Und schließlich erwähnt der Prediger die ultimative Plage, gegen die kein Superreicher ankommt. Denn spätestens mit dem Tod muss jeder alles loslassen. Vers 14. Wie einer nackt von seiner Mutter Leibe gekommen ist, so fährt er wieder dahin. Wie er gekommen ist, trotz seiner Mühe, nimmt er nichts mit sich in seiner Hand, wenn er dahin fährt. So sieht's aus. Wir können nichts mitnehmen. Warren Buffett hat eins gesagt, ich habe gerade gestern in einem Buch, was ich lese, dieses Zitat gelesen, er sagte, ich kann im Prinzip alles kaufen. Also Warren Buffett kennt ihr, ne? Der ist superreich. Der ist sogar unter den Superreichen noch superreich. Und Warren Buffett sagte, ich kann im Prinzip alles kaufen, aber Zeit ist nicht käuflich, sie zerrinnt. Du kannst zwar 100.000 Mal mehr haben als dein Nachbar, aber du wirst nicht 100.000 Mal länger leben als dein Nachbar. Und so wirst du irgendwann alles loslassen müssen. Das ganze Streben, all die Mühe, all die Sorgen, all die schlaflosen Nächte, all das Mühen um den Reichtum und mit einem Moment ist alles weg. Der Prediger fasst das zusammen mit den Worten, das ist ein böses Übel. Und sagt später, was hilft es ihm denn, dass er in dem Wind gearbeitet hat? Seht ihr, das Streben nach Reichtum, wenn es anfängt, uns zu regieren, wird zu einer großen Plage. Der Apostel Paulus hat den Gedanken später aufgegriffen. Im 1. Timotheusbrief, in Kapitel 6, Vers 10, schreibt er, denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Ihr Lieben, das darf uns eine Warnung sein, hier im gutbürgerlichen, reichen München. Das darf uns auch eine Warnung sein, wenn wir nicht zu den Superreichen gehören. Du musst keine 100 Millionen Dollar haben, du musst auch nicht 1 Million Euro haben, um die gleiche Herzenshaltung, das gleiche Denken an den Tag zu legen, von dem wir hier lesen. Das Streben nach Reichtum kann auch für die zur Plage werden, die ganz wenig haben. Die Geldliebe derer, die kaum etwas haben, kann ihnen den Schlaf rauben, weil sie immer darauf bedacht sind, wie kann ich endlich ein bisschen mehr haben. Und deswegen möchte ich uns einfach einladen, uns ganz ehrlich zu hinterfragen. Prüf mal dein eigenes Herz. Wie ist es um dein Herz bestellt im Hinblick auf Geld, auf Reichtum? Wie sieht dein Verhältnis zu Geld und Reichtum aus? Denkst du viel darüber nach? Die unter uns, die vielleicht ein bisschen was haben, die Geldanlagen haben, lass mich dich fragen, ganz ehrlich, wie oft checkst du dein Depot? Wie oft schaust du dir die Börsenkurse an? Bestimmt das dein Denken? Treibt dich das um? Raubt es dir vielleicht sogar mal den Schlaf? Und klammerst du dich an das, was du hast? Strebst du nach immer mehr in einer gewissen Gier? Kannst du nichts hergeben mit einem gewissen Geiz? Ihr Lieben, der Götze Mammon ist sehr real. Und er kann uns sehr leicht von dem einen wahren Gott wegbringen, von dem aller wahrer Segen kommt, bei dem allein wahre Erfüllung zu finden ist. Wie Paulus gesagt hat, die Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Danach hat es einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt. Der Götze Mammon kann uns also vom Glauben wegbringen und der Götze Mammon ist ein großer Lügner. Weil der Götze Mammon uns einreden will, dass Geld glücklich macht. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, sagte vor kurzem, Money can't buy happiness. Geld kann kein Glück kaufen. Wie recht er hat, und er muss es wissen. Das Gegenteil ist oft der Fall. Das Streben nach Geld und Reichtum kann eine große Plage sein. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass das Problem jetzt der Reichtum ist. Reichtum kann sehr wohl eine gute Gabe Gottes sein, wenn wir denn in rechter Weise damit umgehen. Das zeigt uns der Prediger ab Vers 17. Die letzten drei Verse in Kapitel 5 sind quasi ein Einschub, wo der Prediger unter der Menschenmenge, unter der Sonne einige sieht, die weise handeln. Und er highlightet das. Er sagt, so habe ich nun das gesehen. Jetzt schaut mir mal hier hin. Dass es gut und fein sei, wenn man isst und trinkt und guten Mutes ist bei allen Mühen. Dass einer sich macht unter der Sonne in der kurzen Zeit seines Lebens, die ihm Gott gibt. Denn das ist sein Teil. Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinem Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Der denkt nicht viel an die Kürze seines Lebens, weil Gott sein Herz erfreut. Das ist also auch Teil der Wahrheit. Wir dürfen das, was uns der Herr anvertraut, dankbar aus seiner Hand nehmen. Wir dürfen es genießen. Gott setzt dem Genuss zwar Grenzen, auch wenn hier ermutigt wird, er kann davon essen und trinken. Wissen wir, dass wenn das im Übermaß geschieht, es nicht mehr okay ist. Ja? Trunkenheit und Völlerei wird als Sünde beschrieben. Also wer zu viel Alkohol trinkt und wer zu viel isst, der handelt nicht nach Gottes Willen. Aber letztendlich gibt Gott uns gute Gaben, damit wir sie genießen können. Und das ist etwas Wunderbares. Gott ruft uns nicht zu einem Leben in Armut und Askese auf. Das haben Christen im Laufe der Kirchengeschichte immer mal wieder falsch verstanden. Da wurde die Welt mit allem, was sie zu bieten hat, einfach nur verteufelt. Das ist ungeistlich. Und die logische Konsequenz war, dass sich dann wahre Hingabe darin zeigt, dass man sich nichts gönnt, dass man nichts genießt, sondern dass man alles, was diese Welt zu bieten hat, meidet. Und ich möchte deutlich sagen, das ist kein biblisches Gottesbild. Als Gott seinem Volk ein Land verheißen hat, da hat er nicht gesagt, und ich werde euch bringen in eine dürre, wüste Gegend, damit ihr schön asketisch leben könnt. Nein, er hat ihnen versprochen, ein Land, das mit Milch und Honig fließt. Gute Ernten sind ein Segen Gottes, das lesen wir in der Bibel immer wieder. Und wenn Dürre herrscht, ist es Gericht Gottes. Und als Gott selbst dann zu uns Menschen kam, als Jesus Christus unter uns lebte, da lebte er nicht als freudloser Asket. Da, wo Jesus war, da wurde oft gefeiert. Und oh Wunder, Jesus wagte es, aus Wasser Wein zu machen und nicht andersrum. Also die Fähigkeit, die guten Gaben, die Gott uns gibt, zu genießen, auch die kommt von Gott. Das lesen wir hier. Gott schenkt Reichtum Und Gott schenkt es Menschen immer wieder, sich eben nicht an das zu klammern, sondern es zu genießen. Das ist dann übrigens auch ein guter Ausdruck davon, dass uns die Geldliebe nicht regiert. Nicht diejenigen, die der Geldliebe verfallen sind, die unersättlich nach Reichtum streben, die können nichts genießen, weil das ja bedeuten würde, dass man etwas aufgibt, dass man etwas verzehrt von dem, was man gesammelt hat. Sie können auch nicht teilen. Aber das, was gut ist, was der Prediger gut nennt, ist, dass Menschen lernen, das Gute, was Gott ihnen gibt, zu empfangen, es zu genießen, es zu teilen mit anderen. Das kommt aus Gottes Hand. Das dürfen wir also dankbar annehmen. Das ist eine Herzenshaltung, nach der wir streben sollten. Eine Herzenshaltung der Dankbarkeit und der Großzügigkeit. Und auch das ist wiederum nicht nur ein Thema für die Superreichen. Diese Frage beginnt nicht mit der Fülle des Portemonnaies, sondern es ist eine Frage des Herzens. Also der Prediger nimmt uns mit aus dem Gottesdienst, er geht mit uns in die Welt und er schaut auf die Welt und er zeigt uns, großer Reichtum kann zu einer großen Plage werden, wenn wir danach streben. Aber Reichtum ist eine gute Gabe Gottes, wenn wir ihn genießen und teilen können. Und dann kommt schließlich der Schwenk zurück in Kapitel 6. Kapitel 5, Vers 17 bis 19 ist so ein Einschub, wo er sagt, so ist gut, davor war, so ist nicht gut und jetzt kommt wieder, so ist nicht gut. Der Fokus shiftet jetzt so ein bisschen von einem allgemeinen Betrachten der Herausforderungen eines Strebens nach Reichtum in der Welt und all den Nöten, die das mit sich bringt, hin zu eher der Ewigkeitsperspektive. Er hätte das in Kapitel 5, Vers 14 und 15 ja schon angesprochen. Wir haben schon kurz drüber nachgedacht. Und in Kapitel 6, Vers 1 greift er das wieder auf. Da heißt es, es ist ein Unglück, das ich sah unter der Sonne. Und es liegt schwer auf den Menschen. Da ist einer, dem Gott Reichtum, Güter und Ehre gegeben hat. Und es mangelt ihm nichts, was sein Herz begehrt. Aber Gott gibt ihm doch nicht die Macht, es zu genießen, sondern ein Fremder verzehrt es. Das ist auch eitel und ein schlimmes Leiden. Und er fährt dann fort, und ich werde die Verse jetzt nicht alle lesen, dass er sagt, im Endeffekt werden wir alles loslassen müssen, wir werden alles verlieren. Weil wir unser Leben nicht im Griff haben. Wir haben keine Kontrolle über unser Leben, über die Fähigkeit, Dinge letztendlich zu verwalten. Am Ende des Kapitels, in den Versen 10 bis 12, richtet der Prediger unseren Blick auf Gott und betont, dass wir in dieser Welt letztendlich nichts im Griff haben. Wir können unseren Reichtum nicht letztendlich verwalten. Wir können nicht letztendlich bestimmen, ich sammle jetzt für 70 Jahre Reichtum an und dann verprasse ich ihn für 20. Weil du nicht weißt, ob du vielleicht mit 69 schon tot sein wirst. Ja, er betont diesen Unterschied zwischen dem Menschen, der nichts im Griff hat, und Gott, der da drüber steht. Was da ist, ist längst mit Namen genannt und bestimmt ist, was ein Mensch sein wird. Darum kann er nicht hadern mit dem, der ihm zu mächtig ist. Denn je mehr Worte, desto mehr Eitelkeit. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was dem Menschen nützlich ist im Leben, in seinen kurzen, eitlen Tagen, die er verbringt wie einen Schatten. Oder wer will dem Menschen sagen, was nach ihm kommen wird, unter der Sonne. Seht ihr, was der Prediger heute mit uns gemacht hat, durch diesen Predigtext hindurch? Er ist aus dem Gottesdienst gegangen und er hat uns mitgenommen und hat in die Welt hineingeschaut. Und er hat gesagt, schau mal da, das sind die, die nach Reichtum streben, oh, was für eine Plage. Hier sind die, die das genießen können, ja, das macht mehr Sinn. Aber er hält uns dabei in allem unter der Sonne. Wir schauen auf das Leben im Hier und Jetzt. Es ist Weisheit, die sich auch denen erschließen sollte, die Gott gar nicht kennen. Also wenn du heute hier bist und du sagst, dieses christliche Gerede, möchte ich dir sagen, der Prediger redet hier einfach als ein Beobachter der Welt, in der wir leben. Ja, das war vor 3000 Jahren und es ist heute nicht anders. Und ich hoffe, dass du, auch wenn du Jesus Christus nicht kennst, wenn du ihn vielleicht ablehnst, wenn du heute nur aus Liebe zu irgendeinem Freund mitgekommen bist, ich hoffe, dass du sagen kannst, ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Das ist einfach menschliche Weisheit. Dass ein ewiges Streben nach mehr Reichtum letztendlich zur Plage wird und dass andererseits die Fähigkeit, Dinge zu genießen, Maß zu halten, dass das letztendlich viel vielversprechender ist, viel mehr Freude macht. Gerade weil wir nicht wissen, wie lange wir leben werden, ist es einfach sinnvoll, schon jetzt zu genießen von dem, was uns anvertraut ist. Aber die große Frage ist dann, wie sieht es mit diesen Dingen aus im Hinblick auf die Ewigkeit? Immer wenn wir die Ewigkeit nicht im Blick haben, wenn wir das rein weltlich betrachten, dann ist die logische Konsequenz und das Fazit der Predigt des Predigers an dieser Stelle: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Bibelzitat. Gleich zweimal. Der Prophet Jesaja sagt es und Paulus schreibt es auch. Beide Male wird dieses Zitat, wird dieses Fazit gesprochen im Hinblick auf ein Leben unter der Sonne, das Gott nicht im Blick hat. Aber wir als Christen wollen hier nicht aufhören. Ich als Prediger des Evangeliums will hier nicht aufhören. Der Prediger zeigt uns das Leben unter der Sonne, der hilft uns zu erkennen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Aber wir sollten jetzt, nachdem der Prediger mit uns schon im Gottesdienst war, erinnern, weil wir sollten hören auf das, was Gott uns zu sagen hat. Wir sollten ihn zu allem fürchten. Auf gut Deutsch, wir sollten unseren Blick heben über die Sonne hinaus hin zu dem, um den es geht, auf Gott. Denn bei Gott gibt es mehr als all das, wonach wir hier auf Erden streben können. Bei Gott gibt es ewiges Leben. Bei Gott gibt es eine Fülle, ein Reichtum, der nicht verloren geht, wenn wir sterben. Denn bei ihm ist ewiges Leben und Herrlichkeit danach, nach dem Leben hier auf Erden. Das heißt, wenn wir wirklich streben wollen nach dem, was dauerhaft Erfüllung bringt, dann sollten wir diese Perspektive immer im Blick haben. Deswegen möchte ich uns mitnehmen in den Bericht, einen Bericht, den wir im Neuen Testament lesen, wo ein Mann zu Jesus kommt, der tatsächlich das verstanden hat, der erkannt hat, es gibt ewiges Leben, der verstanden hat, dass es einen Gott gibt und dass wir uns vor diesem Gott verantworten müssen und der verstanden hat, dass Jesus von Gott gekommen ist, um uns den Weg zu weisen hin zu diesem ewigen Leben. Dieser Mann, der zu Jesus kam, war ein reicher Mann. Der hatte irdischen Reichtum, er war hoch angesehen, ein Oberer im Volk. Und er kam zu Jesus, ehrerbietig mit einer guten Frage: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Er hatte das richtige Streben, er hatte die richtige Begierde. Und wisst ihr, was Jesus ihm gesagt hat? Halt die Gebote. Und wisst ihr, was der junge Mann gesagt hat? Habe ich gemacht, von Jugend auf. Okay, ich hätte da jetzt gewisse Zweifel, ich würde jetzt eine Diskussion mit ihm anfangen und evangelistisch versuchen, ihn zu überführen, dass er vielleicht Sünder ist. Jesus lässt das scheinbar einfach so stehen. Und er sagt nur, eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Wisst ihr, was dann passiert? Dieser vielversprechende junge Mann geht traurig weg. Dann heißt es nur, denn er hatte viele Güter. Er war sehr reich. Und die Jünger sind schockiert. Die Jünger denken, Jesus hat diese Evangelisation so richtig verbockt. Ich meine, hier kommt ein reicher Mann, der versteht, dass es etwas Besseres gibt, als einfach nur hier auf Erden weiter Reichtum anzuhäufen. Hier kommt ein reicher Mann, der sagt, ich will ewiges Leben. Und er geht vor Jesus auf die Knie. Und Jesus treibt es so weit, dass der traurig weggeht. Die Jünger sagen, wer kann dann überhaupt selig werden? Die Antwort auf diese Frage lautet nicht jeder, der seinen Reichtum komplett weggibt. Denn Jesu Aufforderung, verkaufe alles, gib es den Armen, hatte nicht das Ziel, dem Jüngling zu zeigen, wie er das ewige Leben bekommen kann. Nein, er wollte mit dieser Aufforderung den Jüngling zeigen, dass er genauso wie alle anderen Menschen eben letztendlich nicht alle Gebote Gottes hält und deswegen nicht zu Gott kommen kann. Der reiche Jüngling scheiterte schon am ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sein Reichtum war ihm zum Götzen geworden. Den konnte er nicht loslassen. Deswegen ging er traurig davon. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, das ganze Gerede von Reichtum ist nicht mein Thema. Ich bin Teenager, ich kriege Taschengeld, das kann einmal im Jahr verhandelt werden. Vielleicht sagst du auch, ich habe meinen Job, ich bin Beamter, da tut sich nicht viel nach oben und nach unten. Ich komme ganz gut über die Runden, passt schon. Ich schaue nicht oft in mein Konto. Es reicht zum Leben. Wir können keine großen Sprünge machen. Vielleicht denkst du, das hat heute nichts mit mir zu tun. Nun, erst einmal solltest du erkennen, auch du hast deine Begierden, auch du hast Verlangen, nach denen du strebst. Der Prediger hat uns heute mitgenommen und uns gezeigt, wie Menschen in dieser Welt leben im Hinblick auf Reichtum. Vielleicht sind es bei dir andere Themen, aber letztendlich haben wir alle die gleiche Herausforderung. Wir alle werden die Ewigkeit, die Erfüllung, das, wonach wir wirklich streben, nicht erreichen. Aus eigener Kraft. Das ist das, was Jesus sagt am Ende dieses Dialogs mit dem reichen Jüngling. Total frustrierende Worte. Die Jünger fragen, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus sagt, keiner. Aus sich heraus. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber er hört nicht auf. Aber bei Gott, bei ihm sind alle Dinge möglich. Und das ist das, was wir mitnehmen sollten. Ja, Gott kam in Jesus Christus zu uns Menschen, um uns ein Reichtum zu geben, den wir hier auf Erden nicht erlangen können. Er kam und wurde arm für uns. Ja, der ewige Sohn Gottes hat in der Herrlichkeit beim Vater für alle Ewigkeit alle Güter, alle Reichtümer, weit über das hinaus, was die Superreichen sich jemals vorstellen können. Und er gab alles auf und wurde Mensch und wurde arm, lebte in armen Verhältnissen mitten unter uns. Und er lebte das Leben, was wir leben sollten. Er lebte sein Leben als Gottesdienst. In seinem Leben ging es immer darum, auf den Vater zu hören und zu tun, was er sagt. In seinem Leben ging es darum, voller Gottesfurcht, voller Ehrfurcht vor Gott zu leben. Deswegen hatte er allein ewiges Leben. Und dann zahlte er den ultimativen Preis. Jesus zahlte das, was selbst ein Superreicher nicht zahlen könnte, um vor Gott bestehen zu können. Denn ob superreich oder ganz arm, wir alle sind Sünder. Und der Sünde Sold ist Tod. Und Jesus kam, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ein Preis, den keiner zahlen kann, den Jesus für uns bezahlt hat. Und dann erwies er, dass bei ihm ewiges Leben ist. Der Tod hatte keine Macht über ihn. Er ist am dritten Tage auferstanden. Er ist der ewige Herr. Bei ihm ist ewiges Leben und er schenkt dieses ewige Leben jedem, der sich ihm anvertraut, der im Glauben zu ihm kommt, der in ihm seinen Herrn und Retter findet. Ihr Lieben, so dürfen wir dann eines Tages in die Ewigkeit einziehen und das himmlische Erbe erlangen, das so viel besser ist als alles, was wir hier auf Erden anhäufen können. Und die wichtigste Frage heute Mittag für dich ist, hast du das erkannt? Wenn der Prediger dich überzeugt hat, dass es hier auf Erden keinen Sinn macht, einfach nur nach Reichtum zu streben, und du merkst, aber ich habe eine Sehnsucht nach Erfüllung, nach etwas mehr, dann möchte ich dir sagen, die kommt genau dahin, weil Gott sie in dein Herz gelegt hat. Aber nicht, damit du sie findest in den Reichtümern dieser Welt, in den Gütern dieser Welt, sondern bei ihm. Wir wollen, dass du Jesus Christus kennst als den, bei dem allein du Rettung findest, durch den allein du hinkommen kannst zu diesem herrlichen, guten Leben, zu dieser Erfüllung, zu dieser Freude, zu diesem Frieden. Wir bieten deswegen regelmäßig einen Christsein-Entdeckenkurs, einen Glaubenskurs an, bei dem wir die Geschichte vom reichen Jüngling betrachten und manches mehr. Wir lesen miteinander durchs Markus-Evangelium und denken darüber nach, wer ist Jesus und wozu ist er gekommen und was will er von uns? Beginnt am 1. Juli wieder neu, 5 Mittwochabende im Juli. Ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Denn nur so wirst du die Erfüllung finden, die du in dieser Welt nirgends sonst finden kannst. Lieber Christ, du bekennst dich zu Jesus Christus, deswegen nennst du dich Christ. Du weißt, dass du wahre Erfüllung nicht in irdischen Reichtümern finden wirst. Meine Frage an dich ist, wenn du aus dem Gottesdienst rausgehst und der Prediger hinter dir hergeht, was würde der Prediger in deinem Leben sehen? Würde der Prediger dein Leben sehen und sagen, du bist so ein Prediger 5, Vers 17 bis 19 Mensch? Was für ein Mensch bist du? Wie gehst du mit Geld um? Was prägt dein Denken über Reichtum? Wo schlägt dein Herz höher? Ich hoffe, der Prediger hat dir geholfen zu erkennen. Genieße das, was der Herr dir gibt, aber lass dich nicht davon regieren. Und nutze das, was Gott dir gibt, um dich einzusetzen für das, was ewigen Wert hat. Das ist das, wozu Jesus uns aufgerufen hat. Er hat uns aufgerufen, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Das heißt nicht, dass wir etwas hier auf Erden tun müssen, um dadurch in den Himmel zu kommen. Ich hoffe, das haben wir verstanden. Wir können nichts tun. Wir müssen uns beschenken lassen von dem, der alles hatte. Aber wenn wir von ihm empfangen haben, dann zeigen wir, dass wir ihm gehören, darin, dass wir für ihn leben und dass wir das, was er uns gibt, für ihn einsetzen. Darin zeigt sich, dass wir wirklich seine Kinder sind, Gottes Kinder sind. Ich möchte uns noch einmal die Worte lesen aus Matthäus 6, die wir vorhin in der Textlesung schon gehört haben. Da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Möge das unser Leben kennzeichnen, egal ob arm oder reich. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir wollen dir danken, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie ein Leben unter der Sonne weise oder dumm sein kann. Wir wollen dich bitten, dass du uns durch den Prediger Weisheit schenkst, aber wir wollen dich vor allem bitten, dass du uns hilfst, immer auch unseren Blick zu heben, sodass wir unser Leben nicht allein unter der Sonne führen, sondern immer auch mit dem Blick auf dich. So schenk uns, dass wir erkennen, wie wir mit dem, was du uns anvertraut hast, umgehen sollen. Zu unserer Freude und der unserer Mitmenschen und zu deiner Ehre, denn dir gebührt alle Ehre und Anbetung. Amen.